Ich lese den Bibeltext und der steht in Matthäus Kapitel 5 und ich lese die Verse 11 bis 16. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hatte man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Wir machen heute weiter mit unserer Mini-Predigtserie, Mini-Mittendrin-Visions-Predigtserie. Normal ist anders, Teil 2. Normal ist anders, Teil 2. Vom ersten Tag an war die Mittendrin-Vision: Wir sind hier, um die Stadt Potsdam durch das Evangelium, von dem wir glauben, dass es Einfluss auf alle Lebensbereiche hat, um die Stadt Potsdam durch dieses Evangelium spirituell, sozial und kulturell zu prägen. Und dieser Gesamtvision ist die Vision 2020, mit der wir uns im Leitungsteam seit Juni ungefähr beschäftigen und mit der wir jetzt offiziell in die nächste Phase starten, ist der untergeordnet und zugeordnet. Das heißt, das ist nichts Neues, sondern es ist Teil von der Mittendrin-Vision, dass wir sagen, wir sehnen uns danach, dass wir in 5 Jahren an 3 Orten in Potsdam Gottesdienst feiern. Dass wir 60 Kleingruppen über die ganze Stadt haben, dass wir eine wachsende Gruppe sind, ein dynamisches Netzwerk von 500 Personen, dass wir eine bunte Mischung sind aus gewachsenen, reifen, missionalen Christen und Menschen, die auf der Suche nach Gott sind und die voneinander lernen können. Aus unterschiedlichen Hintergründen hier in der Stadt, unterschiedlichen Stadtteilen, unterschiedlichen Dingen, von denen wir überzeugt sind oder die wir glauben. Menschen, die ganz neu eine Beziehung zu Gott anfangen und Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben und deren Beziehung zu Gott sich verändert, die wachsen. Christen und Menschen auf der Suche finden gemeinsam ihren Platz hier in der Stadt und engagieren sich und prägen dort mit, wo es nötig und wo es gut ist. Das ist das Bild. Und dazu haben wir uns letzten Sonntag den Anfang der ersten öffentlichen Rede von Jesus, quasi seiner Visionsrede, der sogenannten Bergpredigt, angeschaut. Und Jesus beschreibt dort das Leben und den Charakter eines Christen, eines Menschen, der sein Leben im Vertrauen auf Gott leben möchte, wie so ein Leben aussehen soll. Was sind die Merkmale? Und welches Leben, welches Verhalten folgt aus dieser Beziehung zu Gott? Und Jesus polarisiert. Und er tut das schon immer. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Die einen klatschen Beifall, die anderen wenden sich ab. Die einen wenden sich ihm zu, die anderen gehen weg. Manche folgen ihm, andere gehen in die entgegengesetzte Richtung. Die einen rufen Halleluja, wenn er kommt, die anderen rufen, kreuzigt ihn. Was bei Jesus keine Option ist, ist eine neutrale Reaktion. Es gibt bei Jesus nur das Entweder-Oder. Und genauso ist es auch in dieser Rede. Wenn wir den Fokus auf den Anspruch haben, den Jesus hier stellt, dann können wir eigentlich nur verzweifeln, weil der nicht zu erfüllen ist und können uns eigentlich nur abwenden. Wenn wir den Fokus auf den Zuspruch legen, den Jesus uns hier gibt, dann ist da Hoffnung und Perspektive und Freude und Möglichkeiten und Aussichten. Wir haben letztes Mal gesehen, indem Jesus diesen Anspruch beschreibt, beschreibt er eigentlich sich selbst als Person. Sein Leben, sein eigenes Leben, mit dem er Gottes Ansprüche an das Leben seiner Nachfolger komplett erfüllt hat. Er beschreibt hier, was nachher deutlich wird, dass dieser Tausch stattgefunden hat. Das, was Gott fordert und wir Menschen nicht erfüllen können, hat Jesus für uns erfüllt. Ich kann mich an eine Zeit in meinem Leben erinnern, und das war eine ganz schön lange Zeit, wo ich mich intensiv mit der Frage beschäftigt habe, was macht das eigentlich für einen Sinn? Wieso wäre es nicht viel einfacher gewesen, wenn Gott einfach seine Ansprüche runtergeschraubt hätte? Wäre es nicht viel leichter gewesen, wenn er einfach da gesagt hätte, naja, ist nicht so schlimm. Er wäre dann nicht mehr Gott, wenn er das gemacht hätte. Gott ist, so wie er sich vorstellt in der Bibel, perfekt, vollkommen, gerecht, ewig. Und er hätte gerne diese ganzen Eigenschaften um sich herum. Und kein Mensch kann diese Eigenschaften erfüllen. Genau. Aber die Menschen haben sich geändert, nicht Gott. Der ist schon immer so. Ewig. Und deswegen hat Gott einen Weg geschaffen, durch den Menschen zurück können in diesen perfekten Zustand. Nicht Gott passt sich in seiner Größe uns an, sondern Gott nutzt seine Größe, um einen Weg zu schaffen, um uns ihm ähnlich zu machen und ihm gleich zu machen. Und dieser Weg ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er hat die Ansprüche Gottes für uns erfüllt. Es geht hier schließlich um nicht weniger als eine gemeinsame Ewigkeit. Und die in der Ungleichheit ist ganz schön lange. Und deshalb hat Gott für diesen Weg gesorgt, wie Menschen eine Perfektion, die sie selbst nie erreichen können, egal wie sehr wir uns anstrengen, wie die uns von außen zugeeignet, geschenkt, gegeben werden kann. Und das nennt man Glauben. Und bei diesem Glauben spielt Jesus die Hauptrolle. Und das genau hat er mit seinem Leben und seinem Sterben und seiner Auferstehung möglich gemacht. Und nur so können beide Seiten zufrieden sein. Und ich persönlich bin dafür unglaublich dankbar. Und wir sehen jetzt in dieser Rede, ändert sich bei dem Text, den wir eben von Stina gehört haben, ändert sich ganz plötzlich der Fokus. In den ersten Sätzen, in den ersten 10 Versen von Matthäus 5, hat Jesus über Menschen gesprochen. Und er hat gesagt, glücklich zu preisen sind die, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommen diese Eigenschaften. Und dabei ging es um die Beziehung zwischen Menschen und Gott. Jetzt plötzlich spricht Jesus Menschen direkt an. Und es geht um die konkreten Auswirkungen, die diese Beziehung zwischen Menschen und Gott auf die Beziehung der Menschen miteinander hat. Er sagt, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, eine Beziehung, wie ich sie gerade beschrieben habe, in den letzten 4 Minuten hat er wahrscheinlich gesagt, dann bedeutet das Folgendes für deine Beziehung zu anderen Menschen. Wenn sich dein Sein durch die Beziehung zu mir verändert hat, dann wird sich als Folge davon auch dein Tun verändern und damit das Miteinander zwischen den Menschen. Und letztlich beschreibt er hier die Umsetzung unserer Vision, beziehungsweise wir haben die Vision da geklaut. Mittendrin besteht immer mehr und aus immer mehr Menschen, die glauben und wissen, es gibt einen Gott, und bei meiner direkten Begegnung mit ihm, die sehr wahrscheinlich unmittelbar nach deinem Ableben hier auf der Erde stattfinden wird, Menschen, die glauben und sagen, bei dieser Begegnung mit Gott hilft mir nur eine einzige Tatsache, dass ich Gott sagen kann, ich habe Jesus vertraut und er hat alles für mich erledigt. Und dann wird Gott sagen, jawohl, mein geliebtes Kind, noch eins. Und deswegen starte ich nochmal bei einem Vers, den wir letztes Mal eigentlich schon hatten, wo aber dieser Wechsel ist von der Ansprache, wo Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die, die hinzu glücklich zu preisen seid ihr, wenn. Und da sagt er in Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt in Versen 14 bis 16, ihr seid das Licht der Welt. Und direkt davor, das ist der Vers, den wir letztes Mal auch schon hatten, da steht, ihr seid glücklich zu preisen, wenn man euch um meinetwillen beschimpft, verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Also, ihr seid die Gedisten. Ihr seid Salz, ihr seid Licht und ihr seid die Gedisten. Und im Prinzip sagt Jesus hier erstmal, die Grundaussage, die er macht, ist, Salz und Licht sind notwendig. Es gibt ein Problem. Die Welt ist nicht so, wie sie eigentlich sein sollte. Und ich würde sagen, annähernd 100% würden an diesem Punkt mit Jesus übereinstimmen. Es gibt Ungerechtigkeit. Es ist unfair hier und es ist da und es gibt Hunger. Und alle würden sagen, die Welt ist nicht so, wie sie sein soll. Und Jesus war gut darin, Bilder zu benutzen, um zu veranschaulichen, was er eigentlich sagen wollte. Also was meint er hier? Wir müssen uns erinnern, diese Aussage hat Jesus vor 2000 Jahren gemacht. Zu einer Zeit, als es noch keinen Kühlschrank und noch keinen Strom gab. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Kühlschrank aufgemacht habt, nachdem eine Woche vorher Stromausfall war. Das ist ziemlich eklig. Ich habe während meines Studiums, um unsere Familie zu finanzieren, hatte ich einen Job, das habe ich schon mal erwähnt, bei dem ich Restaurants angefahren habe, um dort die Speisereste einzusammeln zur Weiterverwertung. Schwarze Mülltonne mit rotem Deckel. Das war das Kennzeichen. Und ich erinnere mich genau an einer Kleinstadt, deren Namen ich nicht nennen werde, wie zwei Abholstellen direkt hintereinander sehr unterschiedlich waren. Bei dem einen Restaurant stand diese schwarze Tonne mit dem roten Deckel im Kühlhaus. Bei der direkt danach folgenden Abholstelle stand diese schwarze Tonne mit dem roten Deckel in der prallen Sonne. In der aus dem Kühlhaus, das war eine saubere Sache. Bei der Tonne aus der Sonne, das war eine sehr lebendige Sache. In eins der Restaurants habe ich Nathan mal ausgeführt. Was denkt ihr wohl in welches? Und zur Zeit Jesus hatte Salz die Funktion des Kühlschranks. Es hat Speisen haltbar gemacht und vor dem Verfall und vor dem Verderben bewahrt. Fleisch hat man dick mit Salz eingerieben, um es vor dem Verfall zu bewahren, um es haltbar zu machen. Was bedeutet das, wenn Jesus jetzt hier Christen, seine Menschen, die ihm vertrauen, ihm nachfolgen, mit Salz vergleicht? Und ich habe überlegt, welches Bild würde er wohl heute gebrauchen? Ich weiß es nicht genau, aber ich hoffe zu wissen, ich bin mir ziemlich sicher, dass er sagen wollte, wer zu mir gehört und wer von mir verändert wurde, wer mich so kennengelernt hat, wie ich wirklich bin, der lebt, um selbst zu verändern. Der lebt, um vor dem Verderben und vor dem Verfall zu bewahren. Der lebt, um einen Unterschied zu machen. Eine Beziehung zu Jesus Christus verändert den Blick von Menschen, den Blick auf Probleme, den Blick auf Situationen, den Blick auf andere Menschen, den Blick auf eine Stadt, den Blick auf mich selbst, den Blick auf alles, woran deutlich wird, es ist nicht so, wie es sein soll. Vielleicht kennst du den Gedanken, oh nein, auch nicht das noch. Oh nein, jetzt auch noch dieses Problem. Oh nein, jetzt auch noch diese Zusatzbelastung. Oder oh nein, auch noch, jetzt kommt der auch noch. Nichts wie weg. Jesus sagt hier, wer zu mir gehört, ist Salz. Notwendig in Situationen, wie wir sie jetzt im Kopf haben. Geh mit diesem Menschen. Beschäftige dich mit dieser Situation. Engagier dich in deinem Haus. Mach mit bei Aktionen. Tritt ein für mehr Gerechtigkeit. Hilf mit bei Dingen, aus denen sich andere rausziehen. Jesus sagt, zieht euch nicht raus. Geht nicht weg. Ihr seid Salz und es gibt euch, um Stabilität zu bringen und um haltbar zu machen. Bei meinem Gespräch mit dem Oberbürgermeister hier von Potsdam habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie was, mittendrin ist hier, weil wir davon überzeugt sind, dass das Evangelium Lösungen für Situationen hat, wo Politik, wo Finanzen, wo Ideen, wo Strategien an ihre Grenzen kommen. Mittendrin will Salz sein in Potsdam. Das ist Teil der Vision. Und wahrscheinlich musst du nicht lange nachdenken, bis dir was einfällt, wo jemand oder eine Situation deine Hilfe vielleicht braucht, sehr konkret. Hört ihr den Zuspruch von Jesus? Er sagt nicht, ihr müsst das und das und das und das tun, dann seid ihr Salz und ich kann euch dann gebrauchen. Salz sein, das ist eine Seinsaussage. Salz sein kommt allein durch die Beziehung zu Jesus. Die persönliche Veränderung eines Menschen durch Jesus bringt das Potenzial automatisch mit sich, Situationen, Menschen, eine Stadt, eine Region, eine Nachbarschaft, eine Familie zu verändern. Salz der Welt zu sein bedeutet für Christen, wir sind involviert. Und mittendrin und andere Kirchen hier sind Salz, wenn Potsdamer sagen, ich kann überhaupt nicht glauben, was die glauben. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Aber wie die involviert sind, in den und den und den und den Bereichen, das ist faszinierend, das ist klasse. Wie die sich engagieren in den unterschiedlichen Nöten, die sind sich für nichts zu schade. Die hauen nicht ab, wenn es schwierig wird. Kaum vorstellbar, Potsdam zu denken ohne diese Kirche. Das bedeutet Salz sein. Und es gibt total viele tolle Menschen, tolle Organisationen, die auch ganz, ganz, ganz viel Engagement bringen. Und das ist genial. Ich glaube, Jesus sagt hier, nur in der Beziehung zu mir könnt ihr auch noch die Perspektive mitbringen, die das Engagement weit darüber hinaus beeinflusst, was sich hier auf der Erde abspielt. Alles andere Engagement ist ein Umschichten innerhalb eines geschlossenen Systems. Und durch die Beziehung zu Jesus ist der Tod und das Ende des Lebens nicht das Ende des Engagements. Es ist Jesus, der Christen mit in seine Verantwortung nimmt, einen Unterschied zu machen und dem fortschreitenden Verfall irgendwas entgegenzusetzen. Salz ist also hier mehr als ein Geschmacksverstärker, was es für uns ist beim Mittagessen, was ein bisschen nicht so ganz gut gewürzt ist. Dann nehmen wir noch ein bisschen Salz. Viel weitreichender. Das ist Teil unserer Vision, weil es ein Teil von Gottes Vision ist. Weil er eine Leidenschaft für Menschen, für unsere Stadt, für diese Welt hat. Das zweite Bild, was Jesus hier benutzt, ist das vom Licht. Licht ist in der Bibel immer ein Bild für Hoffnung und Freude. In unseren Städten, ich meine, wenn ihr nachts rausgeht, da wird es ja nie mal so richtig dunkel. Wir haben so viele Lichtquellen, die ständig an sind. Stellt euch mal ganz kurz vor, ihr steht in einer stockdunklen großen Halle. Das heißt, eigentlich wisst ihr ja nicht, wie groß die Halle ist, weil es ist ja stockdunkel. Ihr hört Geräusche, die ihr nicht einordnen könnt. Ihr habt Gerüche, die ihr nicht einordnen könnt. Eine einzige Kerze in einer riesigen Halle macht einen riesigen Unterschied. Das ist dann vielleicht nicht alles angenehm, was wir dann sehen. Und das ist auch nicht alles schön, was wir dann sehen. Aber wir können wenigstens damit umgehen, wenn wir es sehen. Was Jesus hier sagt, ist, es gibt diese dunklen Momente. Es gibt diese dunklen Situationen. Es gibt Bedarf für Licht. Und ihr seid Licht. Ihr seid diese eine Kerze, die den Unterschied macht. Am Donnerstag waren wir auf dem Weg von Frankfurt hier nach Potsdam in Erfurt und haben dort eine Stadtführung gemacht. Und wir hatten einen jungen, einen schlauen, einen zufriedenen, einen sympathischen, einen gesunden Stadtführer. Und er hat uns unglaublich viel erzählt über diese tolle Stadt Erfurt. über Luther, der da studiert hat, der da im Kloster war, über Kirchengeschichte, über die Reformation. Und gleichzeitig hat er über sich selbst gesagt, nur dass sie es gleich wissen, wir hatten uns dummerweise als Pastoren geoutet, ich bin ein typisches Kind der DDR, Glaube spielt bei mir keine Rolle, ich liebe Geschichte und betrachte alles durch diese Linse und das ist genial. Es gibt sowieso nicht die Wahrheit. Und ich dachte, das deckt sich nicht ganz mit Gottes Linse. Er hat seinen Sohn in diese Welt geschickt und hat von sich gesagt, ich bin das Licht und ich bin die Wahrheit und diese Kombi bringt euch die Hoffnung. Wenn es wirklich die Wahrheit nicht gibt, wenn wirklich alles Zufall ist, wenn niemand mehr nach uns fragt, kurz nachdem wir nicht mehr da sind, wenn es weder Hoffnung auf ewiges Leben noch irgendwie Angst oder Sorge über das Gegenteil vom ewigen Leben gibt, wenn es nur Gleichgültigkeit gibt, dann muss die Frage erlaubt sein, wofür sind wir dann überhaupt da? Wenn es wirklich so ist, dass es keinen tieferen Sinn des Lebens gibt, dann hat unser Leben auch keinen Sinn. Und gerade in Potsdam und in den neuen Bundesländern, wo mehr als 80% der Menschen, unserer Mitbürger sagen, keine Ahnung, ob es Gott gibt, habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Mich gibt es, das weiß ich, weil meine Eltern Sex hatten, mindestens einmal. Aber ob das noch einen anderen Grund hat, keine Ahnung. Und nach dem Tod sehr wahrscheinlich fertig und dunkel. Und ich habe überlegt, ob das zynisch klingt, wenn man sagt, na dann viel Spaß. Genieß es. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht. Ihr seid die Hoffnung in dieser Situation. Die Freude für eine Dunkelheit, die viele von uns sich auch gar nicht eingestehen. Jesus sagt, es macht einen Unterschied für diese Welt, ob es euch gibt oder nicht. Das ist eine Folge, eine Konsequenz aus der Beziehung zu mir. Die Anwesenheit von Nachfolgern von Jesus, von Christen, bedeutet die Anwesenheit von Hoffnung und Freude, die in der Wahrheit davon steckt, wenn Jesus sagt, wenn ihr mir einmal begegnet am Ende des Lebens, dann wird es für euch keinen einzigen unerfüllten Wunsch mehr geben. Keine einzige unerfüllte Sehnsucht wird übrig bleiben. Keine einzige. Ihr müsst nicht versuchen, all das hier jetzt zu kriegen. Ich will es euch geben. Leider sind wir Christen häufig auch gut darin, diese Hoffnung und diese Freude zu verstecken. Das ist ein berechtigter Vorwurf, den wir uns, ich schließe mich da voll ein, den wir uns anhören müssen manchmal. Ihr geht ja zum Freuen in den Keller. Jesus will nicht, dass wir eine Dunkelheit aus einem Raum bringen. Das funktioniert nicht. Wir können keine Dunkelheit rausbringen, aber wir können Licht anmachen und Licht reinbringen. Jesus sagt hier nicht, ihr seid die Dunkelheitsbeseitiger. Er sagt auch nicht, werdet Licht in dem, sondern er sagt, ihr seid das Licht. Und manche von uns sind ein Teelicht und manche sind ein Halogenstrahler und manche sind 15 Watt und manche 500 und manche eine Stehlampe. Da, wo Licht ist, hat Dunkelheit keinen Platz mehr. Das ist das, was Jesus sagen will. Und dann geht die Dunkelheit. Wo Licht angemacht wird, da wird was am Licht gemacht und die Dunkelheit, die verschwindet einfach dann. Wir waren nicht nur in Erfurt letzte Woche, wir waren auch im Schloss Braunfels, einem 800 Jahre alten Schloss auf einem kleinen Berg. nicht zu übersehen und nicht zu verstecken. Und dieses Schloss und diese kleine Stadt, die sich im Laufe der letzten 800 Jahre dort drumherum gebildet hat, die hat eine unglaubliche Ausstrahlung. So eine exponierte Stelle auf einem Berg sorgt für Ausstrahlung und für Orientierung, aber auch für Angriffe. Beides. Und die meisten Städte und die meisten Dörfer sind aber nicht auf einem Berg gebaut, sondern sind irgendwo im Tal gebaut. Warum? Weil es billiger ist, damals billiger war, weil es einfacher ist und auch weil es sicherer ist. Kann es sein, dass Jesus dieses Bild hier gebraucht, weil er sagen will, an eurem Reden und eurem Handeln sollen Menschen die Wahrheit erkennen und Orientierung bekommen? Ihr seid wie eine Stadt auf dem Berg, die man nicht verstecken kann. Die ist sichtbar, die hat eine Ausstrahlung. Auch wenn das nicht unbedingt einfacher ist da oben, nicht billiger und auch nicht ungefährlich. Jesus sagt, durch eure Beziehung zu mir könnt ihr einen alternativen Lebensentwurf anbieten. Wie, fragen wir. Und dann sagt Jesus, lest mal den Rest von der Bergpredigt. Da sage ich zu allen Themen was. Geld, Sex, Sorgen, Ehe, Familie, Arbeit, alles wird behandelt. Und es ist sehr interessant, egal um welches Thema es geht, Gott vertritt nicht einfach irgendeine Mehrheitsmeinung. Gott steht für die Wahrheit und er möchte seine Nachfolger einladen, ebenfalls an dieser Wahrheit zu erkennen zu sein. Wenn Potsdamer von Christen von mittendrinern sagen, wow, die sind cool, die sind gar nicht so schlimm, obwohl die glauben, machen die alles ganz genau wie ich auch, dann klingt das vielleicht auf den ersten Blick wie ein Lob. Ist die Frage, ob das wirklich Salz und Licht sein bedeutet. Und das ist es nicht, was wir meinen, wenn wir in der Vision schreiben, wir wollen gerne, dass wir positiv in der ganzen Stadt bekannt sind. Es gibt zwei Gefahren bei Salz und bei Licht. Zu viel davon und zu wenig davon. Beides ist eklig. Zu viel Salz zusammen verklumpt. Und das passiert häufig dann, wenn Salz nur noch mit Salz zu tun hat. Wenn Christen nur noch mit Christen zu tun haben. Ein Tropfen Feuchtigkeit und das ganze Ding verklumpt und ist nicht mehr zu gebrauchen. Und das ist passiert immer dann, wenn wir zusammen sind und uns wohlfühlen und es ist nicht gefährlich und es ist einfach nur schön. Auf Dauer wird es verklumpen. Wenn wir aber das andere Extrem unterwegs sind und niemand merkt einen Unterschied, ob wir da sind oder nicht, ob wir Christ sind oder nicht, ob wir eine Beziehung zu Gott haben oder nicht, dann ist das vielleicht ein bisschen wenig Salz. Und dazwischen ist irgendwie so das, wo Jesus sagt, da hätte ich gerne, dass meine Nachfolger sich aufhalten. Salz und Licht sind per Definition nicht für sich selbst da, sondern für andere, um zu würzen und um hell zu machen. Wie letzte Woche mit dem Brühwürfel. Das richtige Verhältnis, die richtige Mischung ist das, was es schmackhaft macht. Merkt ihr, warum Jesus es so wichtig war, und jetzt springe ich nach oben zu dem ersten Satz, vorher zu sagen, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Ihr gehört zu den Gedisten dann. Das gehört einfach zusammen. Wir haben mit diesem Satz, ich habe lange hin und her überlegt, wieso ist das so komisch? Und ich glaube, wir haben mit diesem Satz, mit dieser Aussage ein Problem, weil wir in Deutschland groß geworden sind. Das klingt komisch für die meisten Ohren in der westlichen Welt. Aber fragt mal Christen in anderen Ländern, man kann fast sagen weltweit, außer in dem westlichen Bereich, die werden euch alle bestätigen, ich bin mir sehr, sehr im Klaren darüber, wenn ich Salz bin, wenn ich Licht bin, dann weiß ich, ich bekomme Probleme. Unsere Situation hier ist die Ausnahme. Und deswegen haben wir irgendwie auch so Schwierigkeiten mit so einem Vers. Jesus sagt hier nicht, glücklich zu preisen seid ihr, falls irgendjemand euch Nein, er sagt ziemlich deutlich, glücklich zu preisen seid ihr, wenn das passiert. Das wird passieren. Es geht gar nicht anders. Salz und Licht sein, ohne anzuecken, funktioniert nicht. Es gehört dazu. Menschen werden uns, mich, euch nicht mögen für das, was wir sagen, weil die Wahrheit polarisiert. Schon immer. Und wir haben letzte Woche gesehen, bei allen Christen sollen möglichst alle dieser Charaktereigenschaften sichtbar werden. Es ist wichtig für alle, arm zu sein vor Gott, für alle barmherzig zu sein, für alle Friedenstifter zu sein, für alle sich mehr nach Gerechtigkeit zu sehen. Und wir können diesen einen Satz nicht rausnehmen. So ist es auch Teil der Charaktereigenschaft eines Jesus-Nachfolgers, verfolgt und beschimpft und zu Unrecht irgendwas nachgesagt zu bekommen. Versteht mich nicht falsch, ich bin total dankbar für ein Land, in dem wir leben, ohne verfolgt zu werden. Aber ich habe mich die letzten Tage immer wieder am Schreibtisch gefragt, liegt das vielleicht auch an der Art und Weise, wie wir Salz und Licht sind? Ich frage nur mal. Ich fände es toll, wenn hier stehen würde, ihr seid der Zuckerguss. Oder ihr seid der Lichteffekt, den jeder bestaunt. Das fände ich cool. Aber das ist es nicht. Wenn Christen heute in Deutschland beschimpft oder ausgelacht werden, dann ist das oft nicht um Jesu willen, sondern weil wir verlernt haben, uns gescheit auszudrücken. Weil wir unsensibel sind, weil wir uns irgendwie unsensibel verhalten. Aber das ist was ganz anderes. Und Jesus sagt, das war schon immer so. Wenn Menschen anfangen, Salz und Licht zu sein, von mir zu reden und so zu leben, wie ich es möchte, dann werden manche den Kopf schütteln, uns den Vogel zeigen und gehen. Aber andere werden euch beobachten und dann anfangen, Gott im Himmel zu preisen. Weil sie in uns Gott sehen. Weil sie in dem, was wir tun, Gott sehen. Weil sie in dem, was wir sagen, Gott erkennen. Wenn wir beides erleben, dann, glaube ich, sagt Jesus, seid ihr Nachfolger, wie ich sie mir wünsche. Dann seid ihr Salz und Licht. Wahrheit polarisiert, Jesus polarisiert. Kein Mensch wurde jemals so gehasst wie Jesus, der das selbst gesagt hat. Und das hängt ganz eng mit diesem Anspruch zusammen, Retter der Welt, Richter, Erlöser der Menschen zu sein. Obama und Merkel und wie alle großen Leute heutzutage heißen, die werden auch nicht von allen geliebt, ganz klar. Und ob die großen Menschen dieser Zeit wirklich das sind, was sie sagen, wird sich irgendwann zeigen. Und viele der Entscheidungen, die sie getroffen haben, werden irgendwann verblassen und hoffentlich in den Geschichtsbüchern noch zu finden sein. Aber kein anderer Mensch war so verhasst wie Jesus, der gekommen ist mit dem Anspruch, diese Welt zu retten. Wenn er wirklich der war, der ist, der gesagt hat, der er gesagt hat, dann ist das eine logische Konsequenz. Es ist eine Reaktion auf diesen extremen Anspruch, kommen extreme Reaktionen. Nur nicht Neutralität. Gleichgültigkeit funktioniert nicht. Er beansprucht die Kontrolle über unser Leben. Vollstes Vertrauen. Und dafür lieben Menschen ihn, weil sie wissen, ich bin bei niemandem so geliebt wie bei ihm. Und dafür hassen Menschen ihn und lehnen ihn ab. Und genau dafür ist er getötet worden. In Johannes 15 sagt Jesus, die Welt hasst mich und wer mein Nachfolger ist, der wird auch gehasst werden. Die Mittendrin-Vision fordert uns heraus und sie fordert Reaktionen heraus und Reaktionen werden kommen. Und ich denke und befürchte, die volle Bandbreite wird kommen. Und diese Vision fordert uns deshalb alle heraus. Sie fordert uns an den unterschiedlichsten Stellen, wo wir gerade sind, heraus mit der Frage, was ist mit deiner persönlichen Beziehung zu Gott? Und vielleicht denkst du jetzt, du Vogel, kein Wunder, dass da Leute nicht mitmachen wollen. Wieso sollte ich das denn glauben? Was habe ich denn davon? Verfolgt werden mit Ansage. Das macht doch keinen Sinn. Und wenn dann was Positives passiert, dann muss ich den Dank auch noch durchreichen an Gott. Und ich habe auch nichts davon. Wenn du dich das fragst, hast du dich auch schon mal gefragt, woher du eigentlich die Fähigkeit hast, dir so schlaue Fragen zu stellen? Denken zu können. Woher kommen deine Ideen? Woher hast du deine Begabungen? In seinem Brief an die Gemeinde in Philippi erinnert Paulus diese Kirche dort an Jesus und das, was ihn ausgemacht hat. Er hatte alles und hat alles aufgegeben. Er hatte ein Reich und ist in einen Stall gekommen. Er hatte einen großen Namen. Durch seinen Tod rettet er Menschen zum ewigen Leben. Kein Mensch wurde so sehr gehasst wie Jesus. Er wurde für seine Einstellung hingerichtet. Und kein Tod hatte so viel Einfluss auf unser Leben wie sein Tod. Er wurde beschimpft und verfolgt und zu Unrecht wurden die schlimmsten Sachen über ihn gesagt. Und er hat nicht einmal gefragt, was habe ich eigentlich davon? Bei all dem hat er im Kopf gehabt, was wir davon haben, was du davon hast, was ich davon habe. Und das war Motivation genug für ihn. Er hat so viel verloren, wie wir niemals verlieren können. Und wenn wir Jesus vertrauen, können wir so viel gewinnen, wie wir uns niemals erarbeiten und niemals sonst irgendwo gewinnen können. Bei allem Respekt und bei aller Angst, die ich auch habe, ist da aber auch die Vorfreude und die Hoffnung und die Gewissheit, hier ist nicht alles vorbei. Und ja, es gibt komische Tage und ja, es gibt komische Situationen, aber ja, es gibt die Ewigkeit in Perfektion. Und Jesus sagt, vertraut mir einfach, weil ich Gott bin. Vertraut mir einfach, weil ich weiß, dass du mich brauchst. Und ich freue mich auf die Auswirkungen dieser Vision, wenn es Realität wird, wenn immer mehr Menschen Jesus Nachfolger sind und Salz und Licht in dieser Stadt sind und Menschen dadurch anfangen, Gott zu loben. Normal ist anders. Bist du normal? Oder anders?